Hello, hello, schön, dass du eingeschalten hast zu einer neuen Folge Cici's View. Ich bin Cici, Yogalehrerin und Coach für Körperakzeptanz und Essstörungen und ich möchte in der heutigen Folge mit dir 10 Dinge teilen, die ich in meiner Ad Recovery gerne gehört hätte. Beziehungsweise Dinge, die ich gerne gehört hätte, gerade zu Beginn meiner Recovery oder auch während meiner Recovery gehört und gelernt habe, die mir unglaublich dabei geholfen haben, an der Heilung festzuhalten und weiterzumachen, auch wenn dieser Weg teilweise echt, echt schwer war. Ich war nämlich 2-mal in der Klinik wegen Magersucht und einige Jahre in Therapie. Das ist jetzt ungefähr 10 Jahre her. Und heute bin ich unglaublich dankbar, dass ich diese Erfahrung in meinem Leben machen durfte. Damals, vor 10 Jahren, habe ich das absolut noch nicht so gesehen. Für mich war das damals einfach nur Schmerz und ein Gefühl mit Gefühlen wie Scham oder Versagen verbunden. Und ich fand es ganz, ganz schrecklich, dass ich sowas erfahren musste, wo doch eigentlich irgendwie mein einziges Ziel im Leben war, perfekt zu sein. Und am Ende musste ich feststellen, ich bin nicht perfekt, ich bin krank. Und so habe ich damals meine Krankheit betrachtet. Und heute kann ich zurückblicken und ganz dankbar sagen, das war eine unglaublich schmerzhafte Zeit in meinem Leben, in der ich aber so viel über mich selbst gelernt habe, in der ich so viel Stärke bekommen oder dadurch kreiert habe, aufgebaut habe. Und eine Phase in meinem Leben, in der das Leben mich quasi dazu gezwungen hat, zurück zu mir selbst zu finden, nach innen zu blicken, statt immer nur nach außen. Ja, statt immer die perfekte Cici nach außen sein zu wollen und irgendwelchen gesellschaftlichen Normen entsprechen zu wollen, zu sagen, ich schau mal nach innen und stell mir mal die Frage, wie geht's mir eigentlich und was brauche ich? All diese Dinge habe ich in meiner Ad Recovery gelernt und ich habe auch durch meine Essstörung zum Yoga gefunden, eins meiner größten Anker im Alltag seit 10 Jahren und zudem meine Berufung, denn ich wusste seit der ersten Yogastunde, oh mein Gott, das ist so ein geiles Tool, ich möchte das mit der ganzen Welt teilen. Und heute bin ich unglaublich dankbar, dass ich all diese Erfahrungen machen durfte, die nicht nur damals für mich als negativ empfunden wurden, sondern einfach mich unglaublich positiv in meinem Leben geprägt haben. Und genau, heute möchte ich mit dir 10 Dinge teilen, die ich gerade zu Beginn der Recovery oder auch eigentlich schon während meiner Essstörungsphase, während meiner Essstörung, die ja auch jahrelang sich schleichend angebahnt hatte, gerne gehört hätte, beziehungsweise als meine Essstörung diagnostiziert wurde, Dinge, die ich gerne gehört hätte, weil ich unglaublich lost war, unglaublich down war und einfach gar keine Hoffnungen mehr irgendwie in mich in mein Leben hatte und niemals gedacht hätte, dass ich jemals wieder glücklich sein werde, dass ich jemals wieder ein glückliches Leben leben werde und es schaffen werde, normal und gesund zu essen, das Leben normal und gesund zu genießen, lieb zu mir zu sein und gleichzeitig meinen Körper zu lieben und einen Körper zu haben, der gesund ist und funktioniert und den ich akzeptieren kann. All diese Dinge waren für mich damals unvorstellbar. Und weil das für mich so unvorstellbar und so hart war, möchte ich mit dir jetzt 10 Dinge teilen, falls du mit Themen wie einer Essstörung strugglest oder mit einer Unzufriedenheit deinem Körper gegenüber, mit dem Thema Selbstliebe struggles, dann helfen dir diese 10 Dinge vielleicht auch, die Perspektive ein bisschen zu shiften und vor allem ein bisschen mehr Hoffnung in deine Journey hineinzubringen. Denn ich weiß, wenn man auf der Journey der Heilung ist, dann erscheint es ganz, ganz, ganz oft so hoffnungslos. Und ich hoffe, dass diese 10 Dinge dir ein bisschen Hoffnung auf deinem Weg geben können. Denn ich kann dir versichern, dass diese 10 Dinge stimmen und die stimmen, weil ich die selbst erfahren und erleben durfte und die heute mit Stolz verkünden darf. Und ich hätte mich gefreut, hätte ich das ein bisschen früher gewusst, aber ich habe diese Dinge Step by Step auf meiner eigenen Journey gelernt. Und hiermit möchte ich direkt in die 10 Dinge reinsliden, die dir vielleicht auch in deiner Ad-Recovery helfen oder auf deiner Reise zu mehr Selbstliebe und Körperakzeptanz. Nummer uno. Du bist nicht alleine mit deinen Gedanken. Oh, ich finde, allein das ist schon irgendwie so ein wichtiger Punkt, denn ich weiß noch ganz genau, als ich damals diagnostiziert wurde mit Magersucht, habe ich mich nicht getraut, auszusprechen, was für Gedanken ich in mir hatte. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, so Gedanken, die ich habe, die denkt kein Mensch, die kann ich nicht laut aussprechen. Ich glaube, meine Therapeutin war wirklich der erste Mensch, der ich Schritt für Schritt Gedanken aus meinem Kopf erzählt habe, weil ich mir dachte, na gut, das ist jetzt hier eine Judgment-Free-Zone und die erzählt ja meinen Eltern schon nicht. Und da habe ich gemerkt, dass diese Gedanken recht normal sind und sie gar nicht überrascht war. Aber vor allem habe ich eigentlich, ja, ich sag mal, recht viel später überhaupt verstanden, dass ich nicht die Einzige auf der Welt bin mit solch krassen Gedanken, sage ich mal, die einfach so viel Einfluss auf den Alltag haben, ja, und teilweise einem wirklich als verrückt erscheinen. Da komme ich gleich im zweiten Punkt noch dazu. Ich habe so viel später erst gelernt oder gecheckt, dass ich damit nicht alleine bin, weil ich plötzlich andere Menschen getroffen habe, die auch diese Gedanken hatten. Sei es, als ich in die Klinik gekommen bin oder in Gruppentherapie war und da andere Menschen um mich herum hatte, die diese Gedanken ausgesprochen haben, bevor ich es überhaupt ausgesprochen habe, und wo ich mir dachte, wow, stopp, was machst du in meinem Kopf? Ich denk so, denkst du auch so? Und je öfter ich über meine Gedanken gesprochen habe, desto mehr habe ich auch gemerkt, dass so viele Menschen mit diesen Gedanken strugglen. Und je offener ich damit umgegangen bin, desto offener haben mir andere Menschen davon erzählt. Na, sei es Gedanken, die in Richtung Selbsthass gegenüber dem eigenen Körper gehen, Gedanken gegenüber dem Essen. Ja, teilweise wirklich Gedanken, wo man selbst von sich denkt, oh Gott, ich bin verrückt. Ja, ich hatte ganz wilde Gedanken, wie wenn ich eine bestimmte Mahlzeit zu mir nehme oder nehmen wir mal an, ich trinke jetzt so einen Shake, dann trinke ich den und sobald ich einen Schluck davon trinke, spüre ich das Fett kribbeln in meinem Körper und dieser Shake, der fließt direkt in meinen Speck und mein Körper fängt an zu kribbeln und zu wabbeln und es war für mich real und es waren meine Gedanken und ich darf mir das gar nicht aussprechen, ne? oder diese Gedanken, wo sich den ganzen Tag alles nur um Essen dreht und nur um Kalorien und nur um Abnehmen und Zunehmen und Abnehmen und Sport und Verbrennen und keine Ahnung. Oh, einfach unglaublich belastende Gedanken. Und da zu wissen, oh, ich bin gar nicht allein damit. Na, zu wissen, dass man nicht allein ist, ist, finde ich, so eine riesige Stütze in der Recovery. Ja, auch so, Selbsthassgedanken, Gedanken gegen mich selbst, wo ich mich gedanklich einfach selbst jeden Tag fertig mache und runter mache. Und da irgendwie zu wissen, oh, ich bin damit gar nicht alleine und das ist gar nicht so verrückt. Und es gibt andere Menschen, die strugglen auch damit. Aber ja, genauso wie andere Menschen damit strugglen, heilen andere Menschen davon. Und dann kann ich das vielleicht auch. Ja, und irgendwie habe ich mich dadurch sicherer und einfach nicht mehr so alleine gefühlt. Ich gehe davon direkt zum zweiten Punkt über. Der Punkt, du bist nicht verrückt. Und oh, ich dachte wirklich am Anfang, als meine Magersucht diagnostiziert wurde, es geht nicht. Also, ich bin ja nicht verrückt. Das kann nicht sein. Ich darf das niemandem sagen. Ich habe mich unglaublich geschämt. Ich dachte, das darf ich niemandem sagen, weil ich bin ja jetzt verrückt. Ich wurde ja gerade als verrückt diagnostiziert. Vor 10 Jahren muss ich auch sagen, dass mentale Themen, psychische Krankheiten noch viel mehr tabuisiert wurden als heute. Ich finde wirklich, dass wir einen guten Change in der Gesellschaft machen, dass immer offener und öfter drüber gesprochen wird. Aber generell, glaube ich, dass ganz oft so eine Diagnose mit Scham behaftet ist und dass man vielleicht so einen Gedanken hat, so, boah, ich bin verrückt. Ja, es kann doch nicht sein. Ich wollte doch eigentlich nur perfekt und gut sein. Und jetzt bin ich verrückt. Ich bin magersüchtig. Um Gottes Willen, das war für mich so ein richtiges Tabuwort. Magersucht ist Lava. Ich habe es wirklich die ersten Wochen nicht aussprechen können, bis ich mir eingestehen musste, nein, ich bin krank. Ich bin nicht verrückt. Ich bin krank und das ist okay. Ich bin nicht verrückt. Eine Essstörung, egal welche Form der Essstörung, ist eine Krankheit, die so unglaublich weit verbreitet ist, unter der so viele Frauen leiden. Ja, und das hat nichts damit zu tun, dass wir verrückt sind. Überhaupt nicht. Und das musste ich auch wirklich erst lernen, ja, dass ich nicht verrückt bin. Genauso wenig wie andere Leute verrückt sind, die strugglen mit einer Essstörung. Ich will auch nicht sagen, dass das normal ist, aber dass das ein Zustand ist, der weit verbreitet ist. Ein Zustand der Krankheit und nicht des Verrücktseins. Punkt Nummer 3. Es ist okay, dass sich nicht alle Menschen um dich herum verstehen. Und oh, das musste ich auf die harte Tour lernen. Da hatte ich mir wirklich gewünscht, dass mir das jemand früher gesagt hätte. Es war für mich am Anfang so schlimm, dass es Menschen gab, die meine Krankheit nicht verstanden haben, die mich nicht verstanden haben und dadurch sehr viele triggernde Sachen gesagt haben. Und ich erinnere mich an zwei Situationen, die für mich unglaublich schlimm waren. Die erste Situation war, bevor ich in die erste Klinik gekommen bin, glaube ich, war erst ein paar Wochen in ambulanter Therapie und dann einmal in der Klinik. Ich glaube, es war davor, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ist auch egal. Ich habe einen Freund getroffen zum Spazierengehen. Es war nach der ersten Klinik, weil davor habe ich noch niemandem davon erzählt, dass ich krank bin, weil ich dachte, ich bin verrückt. Auf jeden Fall habe ich da angefangen, darüber zu sprechen und so meinen engsten Freunden davon zu erzählen. Und ich hatte einen sehr engen Freund, der selbst leider sehr im Fitnesswahn auch war zu der Zeit, selbst kein gesundes Essverhalten an den Tag gelegt hat und auch kein gesundes Verhältnis zum Essen zu seinem Körper hatte. Aber durch den Fitnesswahn wird das ja auch nochmal so ein bisschen verdeckt, ja, anders verdeckt, gerade auch bei Männern. Auf jeden Fall habe ich den getroffen und habe dem davon erzählt, dass ich in der Klinik war und dass ich krank bin und dass ich magersüchtig bin. Und dann hat er ganz interessiert gefragt, so, ja, was denn eigentlich mein Ziel war. Und ich so, ja, also abzunehmen, ja, und das, man denkt ja, das primäre Ziel ist halt ganz dünn sein, aber da sind ja noch ganz viele andere Ursachen und Ziele und Zwecke damit verbunden mit einer Essstörung. Aber ja, für mich war es so primär, okay, ich möchte Kontrolle über meinen Körper haben und abnehmen. Und da weiß ich noch so genau, sagt er zu mir, ja, dann verstehe ich aber nicht, warum du dann, keine Ahnung, was auch immer es war, 300, 400 Kalorien am Tag isst und nicht einfach deine 1800 isst. Und im Kaloriendefizit bist ein bisschen, aber im gesunden Rahmen und da nimmst du ja auch ab, aber magerst dich nicht so runter. Und ich stand da, ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich so, du, dir ist schon klar, dass ich krank bin. Ich denke nicht logisch, ich bin krank. Da geht es nicht um Logik, wie ich gesund abnehmen kann, by the way, auch über einen längeren Zeitraum ist ein leichtes Kaloriendefizit nicht unbedingt gesund, ja, möchte ich hier mal auch aussprechen und hoffe, dass ich mit jetzt gerade Kalorienangaben nicht trigger. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was ich gesagt habe und was er gesagt hat. Und auch heute zähle ich keine Kalorien mehr, deswegen I'm not in this game anymore. Aber um das so mal zu verbildlichen, dass er mir dann plötzlich so einen, ich sag mal in Anführungsstrichen, gesunden Fitnessplan aufstellen wollte und gar nicht verstanden hat, dass ich krank bin. Und dann hat er die ganze Zeit auf mich eingeredet und gesagt, so, er versteht nicht, warum ich das nicht auf eine andere Art und Weise mache. Und dann müsste ich jetzt nicht in Therapie gehen. Und mich hat das so getriggert und für mich war das so schlimm, weil ich einfach so das Gefühl hatte, dass ich nicht verstanden werde und nicht ernst genommen werde und dass auch meine Krankheit nicht ernst genommen wird. Zweite Situation, ich kam das zweite Mal in die Klinik. Da hatte ich schon ein bisschen was zugenommen. Ich war einmal in der Klinik, ich war dann nochmal in Therapie, ich habe eigenständig zugenommen und kam dann mit ein bisschen mehr Gewicht das zweite Mal in die Klinik und hatte dadurch, dass ich schon zugenommen hatte, den Gedanken, oh Gott, ich darf ja nicht in die Klinik gehen, ich habe ja schon eigenständig zugenommen, ich muss ja gar nicht mehr so viel zunehmen, ich bin nicht krank genug, ich nehme jemand anderem den Platz weg, ich darf hier nicht sein. Kompletter Bullshit-Gedanke, weil eine Essstörung ist etwas, was sich im Kopf auch abspielt und sich auf den Körper auswirken kann und auf das Essverhalten. Aber es ist primär eine, es ist eine psychosomatische Krankheit und es geht so, ja, so viel weiter als einfach das Gewicht. Aber das war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Und meine erste Zimmerkameradin in der ersten Nacht musste ich noch mit einer aus einer anderen Gruppe im Zimmer schlafen, weil mein Zimmer erst einen Tag später frei wurde. Die hatte keine Essstörung, die war wegen einem anderen Problem in der Klinik. Und die hat mich angeschaut und als ich erzählt habe, dass ich in der Essgruppe bin, mustert die mich von oben bis unten und sagt nur, ach, echt? Du bist wegen einer Essstörung da? Das hätte ich dir jetzt gar nicht angesehen. Und die hat sich wahrscheinlich gar nichts dabei gedacht. Genauso wie mein Freund sich gar nicht da viel dabei gedacht hat bei unserem Gespräch. Aber solche Dinge haben mich so getriggert. Menschen, die mich nicht verstehen, die die Krankheit nicht verstehen, die mich nicht ernst nehmen können oder ja, vielleicht auch in der Recovery, wenn meine Eltern es mal nicht verstanden haben, dass ich gerade nicht essen kann und dass ich heule, wenn eine Kartoffel auf meinem Teller liegt. Und ja, dass es so viele Menschen einfach gibt, die mich nicht verstehen. Und ich bin daran verzweifelt eine Zeit lang. Und irgendwann habe ich gemerkt oder gelernt, dass es okay, dass andere Menschen mich nicht verstehen. In meiner Heilung geht es jetzt primär darum, dass ich lerne, mich zu verstehen. Ich muss lernen, mich wieder zu verstehen und nicht mehr. Und ich muss nicht anderen Menschen beibringen, mich zu verstehen. Die Menschen, die mich verstehen wollen und auf mich zukommen und mir mit Offenheit begegnen, denen kann ich erzählen, wie meine Innenwelt aussieht und wie ich mir wünsche, dass sie mit mir umgehen. Aber Menschen, die dem gegenüber verschlossen sind oder es nicht verstehen wollen oder auch vielleicht in dem Moment nicht können, das ist okay und es ist nicht meine Aufgabe gewesen, das zu verändern, sondern mich davon zu lösen. Und das war ein sehr, sehr wichtiges Learning für mich, denn dadurch habe ich geschafft, dass ja, ich auch weniger von anderen Menschen getriggert werde, die mal wirklich ja, auch unachtsame Sachen nicht mit Absicht gesagt haben, weil sie einfach es nicht wussten, was es in einer Person auslösen kann, die mit dem Selbstwert und dem Körperbild struggelt. Punkt Nummer 4. Du bist nicht deine Essstörung. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn wenn wir von einer Essstörung loslassen wollen, dann löst das am Anfang unglaubliche Angst in uns aus, weil wir uns einige Zeit lang damit identifiziert haben. Die Essstörung ist irgendwann zu meiner Identität geworden. Ich war meine Essstörung. Wer bin ich denn, die Sisi, ohne diese krasse Disziplin, ich mache 6-mal die Woche Sport und hungere mich runter und esse kaum was und keine Ahnung. Oder wer bin ich, wenn ich nicht mehr die kranke Sisi bin, die die Essstörung hat und arm und krank ist und keine Ahnung. Oder auch auf andere Formen der Essstörung bezogen. Wer bin ich, wenn ich nicht mehr diesen Coping-Mechanismus habe, diese Schutzmauer habe, dieses Versteck habe. Ja, eine Essstörung bietet oft so einen Schutzwall, ein Versteck, eine Art der Kontrolle, meint man, ja. Ein Rückzugsort, so eine Bubble, die man sich aufbaut und dadurch auch wirklich eine Identität. Wer bin ich eigentlich ohne das? Habe ich Halt ohne meine Essstörung? Und ich hatte wirklich diese Angst, mich selbst zu verlieren, wenn ich wieder anfange zu essen und zuzunehmen und all das lasse, was ich ja die letzten Jahre so exzessiv gemacht habe. Mein ganzer Lebensinhalt war ja nur bewegen, hungern, Kalorien zählen, zahlen und mir sich nicht selbst zu Dingen zwingen und Hauptsache höchste Leistung zeigen. Und wer bin ich denn da ohne diese Dinge? Na, und ich hatte die Angst, mich selbst zu verlieren. Es war so präsent und so schlimm. Aber ich kann dir sagen, du verlierst dich nicht, wenn du deine Essstörung loslässt. Ganz im Gegenteil. Du gewinnst dich selbst wieder. Und das kann ich dir jetzt einfach nur sagen und versprechen. Die Erfahrung musst du selbst machen, weil ich weiß, die Angst ist am Anfang so krass da. Wer bin ich eigentlich? Aber du darfst lernen, dich von dieser Identität zu lösen. Denn stell dir mal die Frage, willst du deine Essstörung sein? Willst du, dass die Essstörung oder diese Verhaltensweisen, die du an den Tag legst, deine ganze Identität ausmachen? Nein, du bist so viel mehr. Du bist all das, was darunter liegt und was nur darauf wartet, wieder aufzublühen. Es wartet nur, schlummert in dir wie so kleine Samen und erlaube dir, diese Samen zu gießen. Aber dafür musst du vielleicht dieses Unkraut oben erstmal wieder wegkratzen, um deine Samen zu gießen, um wieder blühen zu dürfen, dass du die schönsten Blumen wieder aus dir wachsen lassen kannst. Und dazu brauchst du deine Essstörung nicht. Denn du bist nicht deine Essstörung. die verdecken nur all das, was darunter liegt, was darunter schlummert und so viel powervoller ist und dir so viel mehr Leben schenkt. Punkt Nummer 5. Es ist okay, dass es gerade nicht okay ist. Und ich glaube, dazu muss ich gar nicht mehr so viel mehr sagen. Wir erwarten von uns, dass Heilung linear ist. Wir erwarten von uns, dass wir jeden Schritt richtig gehen. Und wir verbinden so viel mit Leistung und Perfektion. Aber es ist so okay, dass es Momente, Tage oder Phasen gibt, in denen es gerade nicht okay ist. Und auch Heilung ist nicht immer linear, steil, bergaufführend. Nein, Heilung ist, it's a fucking mess. Es ist eine Achterbahnfahrt, ja. Im Nachhinein kann ich sagen, war wild schon auch irgendwie cool und abenteuerlich, aber in den Tiefphasen habe ich mir nicht gedacht, das ist cool. Das war scheiße. Aber das war okay. Und zu sagen, ich bin für mich da und ich halte durch, auch wenn es gerade nicht okay ist. Ja, ich stehe mir bei in dieser Phase und ich muss es nicht schönreden. Und es ist okay, dass es gerade nicht okay ist, denn Heilung ist nicht linear. Es muss nicht immer steil bergauf gehen. Nichts im Leben. Egal, ob es Heilung ist oder irgendetwas anderes. Es ist eine utopische Vorstellung. Punkt 6. Heißhunger und ein noch nicht funktionierendes Hunger- und Sättigungsgefühl sind komplett normal. Ich hatte auch eine utopische Vorstellung, dass sobald ich wieder normal anfange zu essen, dann weiß ich ganz genau, was mein Körper braucht. Ich esse intuitiv und mein Hunger- und Sättigungsgefühl gibt mir genau die richtigen Signale und alles läuft. Um Gottes Willen. Also gerade am Anfang, gerade wenn man vorher das Hunger- und Sättigungsgefühl kaputt gemacht hat, durch Restricting, durch Binging, bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Essverhaltensweisen, da bringen wir unser ganzes Hunger- und Sättigungsgefühl durcheinander. Es ist quasi nicht mehr existent. Ja, unser Körper weiß gar nicht mehr, was abgeht. Wenn ich meinem Körper nicht jeden Tag regelmäßig Essen gebe, dann weiß er auch irgendwann nicht mehr, okay, wann habe ich eigentlich Hunger und wann bin ich satt. Und dann ist es vollkommen normal, wenn ich wieder anfange, normal zu essen. Und gerade, wenn der Körper oft immer in so einer Hungerphase war, ja, und entweder die Hungerphase ganz lang geblieben ist oder die Hungerphase gefolgt von Binging oder Binging und Purging war, however, ja, dann reagiert der Körper erstmal komplett verrückt. Der hat gar keine Ahnung mehr, was abgeht. Der denkt sich, okay, und now? Und dann passieren so Dinge wie Heißhunger. Und das ist vollkommen normal. Um Gottes Willen hatte ich viel Heißhunger am Anfang. Und auch da vielleicht zu dem sechsten Punkt noch ein kleiner Reminder und ein kleiner, etwas Kleines, was ich zufügen möchte. Dass es gerade, wenn man vom Restricting recovered, ja, ich mit meiner Magersucht, die dann gelernt hat, wieder zu essen, sich Essen zu erlauben, dass es da auch erstmal kein zu viel gibt. Ich hatte so Angst, dass ich zu viel esse. Aber wenn man in einem extremen Untergewicht ist oder insgesamt im Untergewicht ist, dann ist es vollkommen okay, auch viel zu essen und auch sich dem Heißhunger so ein bisschen hinzugeben, ja, und zu sagen, ich esse jetzt erstmal, weil ganz ehrlich, dein Körper hat so lange nichts bekommen. Dein Körper musste so viele Hungerphasen durchlaufen. Gib ihm das Essen, gib ihm das, was er craved, ja. Und ich möchte nicht sagen, dass wir in der Recovery in dem Sinne komplett unkontrolliert weiter essen sollen, sondern dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, auch sich professionelle Hilfe zu holen. Das hatte ich in der Klinik, ja. Ich hatte eine Essstruktur in der Klinik, die mir geholfen hat, mein Hunger- und Sättigungsgefühl wieder zu essen oder überhaupt zu lernen, wieder gesunde, normale Portionen zu essen und regelmäßig zu essen und all diese Dinge. Und eine Essstruktur dort gelernt, die mir geholfen hat, mein Hunger- und Sättigungsgefühl zu finden, dass mein Heißhunger sich einstellt, dass ich gesundes Verhältnis wieder zum Essen habe, dass super gut, eine Struktur, die super gut dabei hilft, wenn man lange im Restricting war, aber auch eine Struktur, die super gut dabei hilft, wenn man struggelt mit Themen wie Binging, Purging, ja, mit Binging an sich, mit anderen Formen der Essstörung, hilft es oft, eine gesunde Struktur in den Alltag zu integrieren, Aber selbst wenn man eine gesunde Struktur auch mit professioneller Hilfe wieder in den Alltag integriert, ist es so normal, dass der Körper Heißhungerphasen haben wird, dass der Körper ein ganz weirdes Hunger- und Sättigungsgefühl hat oder vielleicht sogar gar keins. Und das sind alles Dinge, die stellen sich ein, je länger wir routiniert wieder essen, je länger wir unserem Körper regelmäßig Essen geben und regelmäßig gesunde Portionen geben, ja, regelmäßig vollwertig essen. Mit vollwertig meine ich wirklich von allem etwas, nichts, uns nichts verbieten, nicht restricten, einfach wieder lernen, eine gesunde Essstruktur zu haben. Ja, und bis sich das alles einstellt, ist es so normal, dass wir Heißhunger haben und dass sich das Hungernsättigungsgefühl einstellt. Ich kann auch gar keine Zeitangaben machen, wann sich das alles einstellen wird, wenn man wieder eine gesunde Essstruktur an den Tag legt, denn das ist bei jedem anders. Es kommt auch ein bisschen drauf an, wie lange man davor ein ungesundes Essverhalten hatte. Aber einfach ein kleiner Reminder an dich, dass es so normal ist und du damit auch nicht alleine bist. Aber dass das weggehen wird. I promise. Punkt Nummer 7. Passt zum Punkt Nummer 6. Wenn du wieder normal isst, mit normal meine ich vollwertig, regelmäßige Mahlzeiten, von allem etwas, dir alles erlaubst, einfach normal, ja. Ich konnte irgendwann wieder Pasta essen, hab's geliebt. Ich konnte Kartoffeln essen, Salat essen, Pizza essen, Kuchen essen, Eis essen, Müsli essen, was auch immer, das, worauf ich Lust hatte. Und ich konnte alles in meinen Tag integrieren oder meinen Alltag integrieren und musste von nichts mehr Angst haben, weil ich in der Klinik gelernt habe, dass, jetzt Punkt Nummer 7, ich damit gar nicht ins Unermessliche zunehme, wenn ich normal esse. Wenn ich in Balance esse und gesund und normal esse, und damit meine ich nicht jeden Tag gleich, sondern mal ist es mehr, mal weniger, aber einfach jeden Tag regelmäßige Mahlzeiten zu mir nehme, jeden Tag meinem Körper das gebe, was er braucht und auch worauf er manchmal Lust hat, dass er ganz genau weiß, wo er sich einpendeln muss. Na, ich dachte, oh Gott, wenn ich jetzt halt esse und zunehme und dann habe ich mein Gewicht, das ich erreichen möchte. Ich hatte so ein Zielgewicht im Kopf, wo die Klinik auch gesagt hat, das ist gesund. Und ich so, okay, nehme ich. Und habe ich die Angst gehabt, oh Gott, und wenn ich dann ja normal weiter esse, dann nehme ich ja über dieses Zielgewicht zu. Und ich hatte da so Panik davor. Oh Gott, ich muss ja dann, sobald ich dieses Gewicht erreicht habe, wieder weniger essen. So war mein Gedanke. Auch das ein Bullshit-Gedanke, denn der Körper ist super schlau. Der checkt es. Der sucht sich sein gesundes Gewicht. Dazu kannst du dir gerne meine Podcast-Folge, die Setpoint-Theorie, anhören. Da erkläre ich das ganz genau, wie das funktioniert und warum das so ist. Der Körper pendelt sich in seinem persönlichen, genetisch bedingten Setpoint-Gewicht ein. Und dann kann ich ganz normal weiter essen und es bleibt da. Ja, es schwankt manchmal ein bisschen rauf, ein bisschen runter, aber es bleibt da. Nur weil ich normal esse, heißt es nicht, dass ich mein Leben lang, bis ich sterbe, zunehme. Weil ich verbrenne ja auch Energie. Ich brauche das. Ich brauche Essen zum Leben, zum Sein, zum Leben genießen und zum mich bewegen. Und es ist so fein, dass ich ganz normal weiter esse. Ich werde nicht ins Unermessliche zunehmen. Doch das habe ich erst sehr, sehr spät gelernt, weil ich da unglaubliche Angst davor hatte. Ja. Punkt Nummer 8. Da ist Licht am Ende des Tunnels. Ja, und falls du den Podcast bisher schon mal gehört hast, dann wirst du auch das schon mal von mir gehört haben. Denn für mich war die Recovery-Reise eine unglaublich endlose Reise. Oder sie schien mir als endlose Reise. Ich dachte, Heilung ist eine Reise, die unendlich lang ist. Ich habe mich gefühlt, als würde ich in einem Tunnel stehen und der ist einfach schwarz, der ist dunkel. Und ich versuche weiterzugehen, aber da sind lauter Stolpersteine und Felsen und ich stolper immer wieder und fall hin und es tut weh und ich tue mir weiter weh und ich verletze mich. Ich stehe wieder auf und ich komme aber nicht weiter. Irgendwie habe ich das Gefühl, da ist kein Licht am Ende des Tunnels. Aber ganz ehrlich, da ist Licht am Ende des Tunnels. Egal wie lang dieser Tunnel ist, egal wie dunkel er ist, egal wie viele Stolpersteine da sind, da ist Licht am Ende des Tunnels. Aber du wirst nur zu diesem Licht am Ende des Tunnels kommen, wenn du weitergehst. Ja, und das tut weh, das ist scheiße, ich weiß. Es ist okay, dass du dich auch in diesem Tunnel nicht immer okay fühlst, ja? Punkt Nummer 3. Aber da ist Licht am Ende des Tunnels, wenn du immer wieder aufstehst und weitergehst. Wenn du weitergehst, obwohl es weh tut. Denn irgendwann wirst du am Ende dieses Tunnels stehen und die Sonnenstrahlen spüren. Und glaube mir, dieses Gefühl ist so unbeschreiblich. Das ist das Gefühl von Leben. Und ich verspreche dir, da ist Licht am Ende des Tunnels, wenn du dich jeden Tag aufs Neue für Heilung entscheidest. Egal, wie hart es ist. Punkt Nummer 9 hängt auch ganz arg mit dem 8. zusammen. Du darfst geduldig mit dir sein. Wir haben immer die Idealvorstellung, okay, ich entscheide mich jetzt für Heilung und da will ich morgen angekommen sein. Da möchte ich bitte der glücklichste Mensch auf Erden sein, die glücklichste Version meiner selbst. Ich möchte ein Leben ohne Sorgen haben. Ich möchte zufrieden mit meinem Körper sein. Ich möchte mich selbst lieben. Ich möchte, dass morgen alle meine Probleme gelöst sind, wenn ich mich heute für Heilung entscheide. Aber, Plot Twist, so läuft das Leben nicht. Ja, egal, was wir im Leben angehen. Ob es Heilung ist, Selbstliebe, ob es private Ziele, berufliche Ziele sind. Wir dürfen geduldig mit uns sein. Wir erzielen keine Ergebnisse von heute auf morgen. Und das ist okay. Wer sagt dir, dass du dich beeilen musst? Wer sagt dir, dass du morgen da ankommen musst? Ich weiß, man hat dann immer so diese Vorstellung oder den Gedanken, naja, ich will das ja, weil jetzt tut's weh und ich möchte endlich, dass es vorbei ist. I know. Aber so ist die Realität nicht. Und gerade diese schmerzhaften Phasen, die du durchgehst, die tun vielleicht im Hier und Jetzt weh, aber erinnere dich daran, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Im Nachhinein wirst du nämlich zurückblicken und genau das Gleiche erkennen wie ich, dass eben diese Phasen die Phasen waren, in denen du gewachsen bist, stärker geworden bist, gelernt hast. Diese Phasen haben dich zu dem Menschen gemacht, der du dann am Ende dieses Tunnels sein wirst. Und diese Phasen sind so wichtig und wir dürfen lernen, auch diesen Schmerz der Heilung zu umarmen und genau dann, wenn es weh tut und wenn es schwer ist, uns mit Geduld zu begegnen, liebevoll zu uns zu sein, zu sagen, es ist okay. Es ist okay. Und du musst jetzt den Sinn daran auch noch gar nicht sehen, aber du wirst ihn irgendwann sehen. Jetzt darfst du erst einfach mal nur für dich da sein und einen Entenschritt nach dem anderen nach vorne gehen und geduldig mit dir sein. Niemand sagt, wie schnell du heilen sollst. Niemand erwartet das von dir. Ja, niemand hat das von dir zu erwarten. Und du erst recht nicht, denn dein Heilungsweg ist genau der Weg, der dich zu dem Menschen macht, der du sein wirst, wenn du jeden dieser Steps gehst. Das sind die Steps, die dich prägen, die dir dann ein Leben voller Glück und Leichtigkeit und Selbstliebe schenken. Aber du wirst da nicht hinkommen, wenn du diese Schritte nicht gehst. Erinnere dich daran, wenn du mal wieder ein bisschen ungeduldig mit dir bist und meinst, fuck, sollte einfacher und schneller gehen. Letzter Punkt, Nummer 10. Und das ist meine Main Message, mit der ich die heutige Folge abschließen möchte. Das Leben ist so viel schöner ohne Essstörung. Hell yes. Ich kann dir sagen, das Leben ist so viel schöner ohne Essstörung. Und ich wünschte, mir hätte das jemand ganz am Anfang schon gesagt. Ich wünschte, ich hätte das am Anfang schon irgendwie gewusst und gespürt. Aber am Anfang meiner Ad Recovery, boah, da war für mich die Vorstellung, meine Essstörung loszulassen, Horrorszenario. Ich dachte, dann werde ich ein Leben haben, das außer Kontrolle gerät. Ich werde mich nicht mehr unter Kontrolle haben. Ich werde unglücklich sein. Ich werde mich selbst nicht lieben, weil dann bin ich ja nicht mehr dünn genug. Ich werde keine Schutzmauer mehr haben mit meinen Coping-Mechanisms und meinem Essverhalten. Ich werde alles verlieren, was ich mir aufgebaut habe. Und das Leben wird schrecklich sein. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Das Leben ist so viel schöner ohne Essstörungen. Und damit will ich nicht sagen, dass ich komplett geheilt bin. Nein, auch ich habe heute noch die Gedanken in meinem Kopf. Ja, ich sage immer die kleine Anna, meine ich nicht von dem Namen Anna, sondern als Abkürzung von Anorexie. Die kleine Anna, das Teufelchen in meinem Kopf, die manchmal sagt, du bist nicht gut genug, du bist nicht schön genug, du solltest wieder abnehmen, es wäre besser, wenn du wieder abnimmst, du solltest jetzt wieder restricten, am besten machst du 7 Tage die Woche Sport, whatever. Und ich habe diese Gedanken auch noch. Ich habe auch Tage und manchmal Wochen, da liebe ich mich selbst, meinem Körper nicht so sehr. Aber das ist okay, denn da gehen wir wieder zu Punkt 9. Ich bin dann geduldig mit mir. Ich sage, das ist fein. Oder ich gehe zu Punkt 5 und sage, es ist okay, dass es gerade nicht okay ist. Ja. Aber insgesamt kann ich sagen, dass ein Leben ohne Essstörung, und ich würde sagen, ich lebe sehr essstörungsfrei, auch wenn ich ab und zu noch Gedanken oder Phasen habe, wo es mal ein bisschen schwieriger ist oder Momente. Aber generell lebe ich ein Leben ohne Essstörung. Und es ist so viel schöner, denn ich muss nicht mehr meine ganze Energie, meine ganze Tageszeit dafür verschwenden, Kalorien zu zählen, mein Essen zu tracken, kompletter Bullshit. Ich muss nicht mehr krampfhaft trainieren, sondern ich bewege mich, weil es mir Spaß macht und weil ich meinem Körper was Gutes tun will. Ich muss meinen Körper nicht mehr verstecken, weil ich ihn hasse, sondern ich zeige ihn, wie er ist. Und Dinge, die ich früher als Problemzone angesehen habe, sehe ich jetzt als ganz normaler Teil meines Körpers und ich liebe jeden Teil meines Körpers. Ich muss keine sozialen Events mehr absagen, weil ich Angst vor Kalorien habe oder einen Bad Body Image Tag habe. Nein, ich kann einfach soziale Situationen genießen. Ich habe keine ständigen Zweifel mehr, dass ich nicht schön genug bin, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht dünn genug bin, dass ich nicht perfekt genug bin. Ich habe einfach dieses ganze Gedankenkreisen nicht mehr. Ein Gedankenkreisen, das mich so unglaublich in meinem Alltag belastet hat, weil das 24/7 ablief in Dauerschleife, unglaublich laut. Und ich habe es durch meine Recovery einfach Step by Step leiser gedreht. Manchmal kommt der kleine Teufel und dreht es kurz laut auf und dann komme ich wieder hin und sage, ich drehe dich mal wieder leiser. Und genau dieses leiser Drehen hat mir die Möglichkeit gegeben, einfach wieder zu leben. Das Leben zu genießen. Diese Welt zu genießen, oh, und es fühlt sich so, so, so schön an. Das Leben ist so viel schöner ohne Essstörung. Danke, dass du diese Folge bis hierhin angehört hast. Ich hoffe, diese 10 Dinge helfen auch dir in deinem Alltag, auf deinem persönlichen Heilungsweg, auf deinem Weg zu Selbstliebe, zu dir selbst zurück. Und ich wünsche dir alles, alles Gute, deine Sisi.